Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Chantal.
Und ich bin Silva und das hier ist Souls Voyage.
Dein Podcast für Inspiration und persönliches Wachstum. Hallo, hallo.
Hallo zusammen.
Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge mit uns.
Oh ja, wir freuen uns sehr, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt.
Und wir freuen uns, dass die Silva wieder da ist, aus dem Kloster. Juhu!
Oh ja!
Oh, wie war's denn, Silva? Was hast du uns Schönes mitgebracht?
Wow, natürlich, wie soll es anders sein? Ist der Klosterbesuch jetzt mein Thema der Woche?
Ich freue mich, weil ich habe auf Instagram noch deinen Teaser vorher gesehen. Vielleicht erzähle ich davon was. Ich dachte, ja, vielleicht erzählt es uns ja im Podcast.
Ja, wenn dann hier, würde ich sagen. Also wenn wir offen und verletzlich über unsere tiefen Erfahrungen reden, dann ja wohl hier. Dementsprechend
cool.
Natürlich habe ich das mitgebracht. Genau, also für alle, die das komplett neu ist, ich habe mich 10 Tage lang in ein Schweigekloster begeben. Das war in Deutschland, also nicht allzu weit aus von Frankfurt, 2 Stunden. Und da wurde uns 10 Tage lang Vipassana-Meditation beigebracht.
Wow.
Genau, für alle, die irgendwie schon ein bisschen länger zuhören, wir meditieren beide mehr oder weniger regelmäßig, aber das war tatsächlich nochmal eine ganz, ganz neue Hausnummer und ich bin da tatsächlich ohne große Erwartung reingegangen, auch ohne große Vorbereitung und dementsprechend war es noch, ja, glaube ich, intensiver und krasser, was da wirklich auf mich gewartet hat und genau, will jetzt gerne einfach in dieser Podcast-Folge so ein bisschen darüber sprechen, was hat mich da diese 10 Tage lang erwartet, was habe ich da erlebt, aber auch mit dir gerne sprechen. Ich will jetzt auch hier nicht 20 Minuten Monolog führen, sondern du machst ja auch etwas in die Richtung, aber so ein bisschen anders. Also du gehst ja auch regelmäßig ins Kloster. Das hattest du ja auch das ein oder andere Mal erwähnt, aber ich glaube noch nie so richtig.
Nee, nicht mit Schweigen.
Genau.
Nee, und noch nie 10 Tage.
Ja.
Das ist echt eine krasse Nummer.
Also,
ich bin immer 3 Tage da.
Ah nee, das meine ich gar nicht, weil selbst 3 Tage sind ja auch einfach viel Arbeit. Ich meine eher, dass du davon auch überhaupt nicht so viel erzählt hast, wie
ach
das
so
in Depth abläuft. Nein, 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 ich wollte mich jetzt hier nicht. Ich habe das 10 Tage gemacht und du
noch. Ja, aber das ist ja krass. Also ich kann mir das nicht vorstellen, aktuell 10 Tage zu schweigen, muss ich sagen.
Ja, ja, es war tatsächlich auch echt eine Herausforderung, ein echtes großes Commitment. Aber genau, dachte mir, ich rede einfach ein bisschen darüber, frag dich nach deinen Erfahrungen auf die Art und Weise, wie du das im Kloster mal machst. Und dann haben wir so ein Double-in-One-Info an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen.
Okay, wie ist es, 10 Tage zu schweigen? Tell me. Wow, ist es schlimm?
Nein, überhaupt nicht.
Wow.
Überhaupt
echt.
Also das war wirklich eigentlich das Einfachste für
mich. Nein!
Doch,
okay.
Doch, doch.
Wow.
Also ich muss sagen, ich bin ein Mensch, ich bin sehr gerne alleine. Ich bin auch sehr gut im Alleine sein, würde ich sagen. Also ich reise ja auch alleine. Ich mache viele Dinge alleine. Ich mache viele Hobbys alleine. Und auch so bin ich eigentlich jemand, der auch gerne einfach mal Zeit mit mir selber verbringt. Dementsprechend war das Schweigen überhaupt gar nicht so ein großes Problem. Von wegen, dass ich so das Gefühl hatte, oh, ich habe jetzt ein totales Mitteilungsbedürfnis.
Okay.
Man denkt ja auch so, oh, okay, Stimme wird überhaupt 10 Tage lang nicht benutzt. Das war aber nicht so. Nämlich konnte man mittags und abends den Lehrer immer was fragen. Das bedeutet, wir haben einen Lehrer bekommen, der uns immer angeleitet hat oder uns Dinge auch unterrichtet hat und da durfte man in eine Fragestunde gehen und die habe ich natürlich ganz regelmäßig genutzt. Dementsprechend war es jetzt nicht so, dass ich wirklich 10 Tage lang meine Stimmbänder überhaupt nicht benutzt hatte. So ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass ich geschwiegen habe. Also als ich dann wieder angefangen habe zu reden, war das jetzt auch nicht so was, oh, nach 10 Tagen. Das hat das vielleicht auch noch so ein bisschen abgefangen, das Schweigen. Was ich aber schon schwierig fand, waren die Momente, wo es einem einfach wirklich überhaupt nicht gut ging. Und man, in meinem Fall, ist meine Mutter auch mitgekommen. Also meine Mutter war auch mit in diesem Schweige-Kloster-Meditationszeit. Und das war das Einzige, wo ich gedacht habe, boah, das ist ja eigentlich so meine initiale Reaktion, zu ihr zu gehen und darüber zu quatschen. Und das waren so die einzigsten Momente, wo ich wirklich das Gefühl hatte, oh, ich würde jetzt mal gerne das Schweigen brechen, weil mir geht's gerade nicht so gut. Ich würde mich eigentlich gerne mitteilen, was ich aber natürlich nicht gemacht habe. Was man dann aber ja auch nicht hat, wenn man alleine dort ist. Da läuft ja dann kein familiäres Gesicht rum, was man gerne irgendwie ansprechen würde. Dementsprechend schweigen ging total klar.
Wow. Und ist es so, dass es jedem dort mal schlecht geht? Weil mir ging es jetzt im Kloster noch nie schlecht in dem Sinne.
Okay.
Liegt es am Schweigen, dass man mit sich selber ist? Ging es nur dir so? Ging es anderen auch so?
Also am allerletzten Tag durfte man sich mit allen Leuten dort austauschen. Das wäre sonst, glaube ich, auch echt krass gewesen, wenn man dann nach Hause fährt und irgendwie überhaupt gar keinen Austausch hatte. Dementsprechend am 10. Tag konnte man sich mitteilen wieder und seine Erfahrungen auch so ein bisschen teilen. Und es war schon so, dass viele Leute einfach mit sich selber dann zum ersten Mal so richtig konfrontiert waren. Und also ich hatte wirklich so 4 echte Tiefpunkte und die kamen tatsächlich einfach, weil du null Input hast. Also klar, dir wird diese Methode erklärt, wie du zu meditieren hast und am Abend ist 1 Stunde Vortag, aber ansonsten machst du den ganzen Tag nichts anderes als zu meditieren. Also 11 Stunden am Tag wurde da meditiert und man hat am Anfang natürlich so einen, ne, hier so einen Tagesablauf bekommen. Ich habe mir gedacht, ach ja, gut, wird schon irgendwie, aber dass diese 11 Stunden, die wirklich auf der Liste stehen, auch 11 Stunden Meditation heißt, das wird einem dann erstmal klar, wenn man dann da wirklich die 11. Stunde rumsitzt und alles tut einem weh und sonst was. Und also sowohl Gedanken, die hochgekommen sind, aber auch Ängste, die plötzlich aus dem Unterbewusstsein da in die Höhe geschossen sind. Und dadurch, dass du ja wirklich überhaupt gar keine andere Möglichkeit hast, die zu verarbeiten, außer dich mit ihnen zu beschäftigen, weil du hast kein Handy, du hast den Austausch nicht, du kannst nicht zum Sport gehen, du kannst nicht dich mit Essen vollstopfen, so, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, wenn es nicht Essenszeit gäbe, sondern du hast nur das darüber nachdenken. Und deswegen, glaube ich, ging es einigen auch mal schlecht, aber damit habe ich ja auch gerechnet. Also ich bin tatsächlich auch in diese 10 Tage gegangen und habe auch, es mir fast schon gewünscht, weil ich mir gedacht habe, ich weiß, da schlummert so viel. Und wenn die Sachen auch erstmal hochkommen, dann kann man die auch mal bearbeiten. Dementsprechend, klar, in dem Moment, wo die dann hochkommen und wo ich wirklich da saß und dachte, okay, jetzt ist Rock Bottom erreicht. Und dann 2 Tage später, nee, jetzt ist Rock Bottom erreicht, habe ich mir natürlich das doch nicht so gewünscht, dass es dann eingetreten ist. Aber rückblickend muss ich wirklich sagen, ich bin auch diesen negativen Zeiten dort so unfassbar wichtig. Jetzt hole ich so sehr aus, weil eigentlich ist dieses ganze Vipassana-Meditation die Lehre darüber, dass alles vergänglich ist und alles ist im Wandel. Und dementsprechend konnte man auch mit diesen schwierigen Zeiten direkt arbeiten, weil man genau das, was man in der Meditation tun soll, nämlich, da kann ich gleich nochmal drauf eingehen, aber selbst diese schwierigen Zeiten, dann sitzt man dort und hat vielleicht eine Angstattacke. Ich hatte tatsächlich 1 Stunde lang eine Angstattacke und trotzdem weiß man ja, okay, man beschäftigt sich den ganzen Tag mit dem Gedanken, alles geht irgendwie auch um. Und alles ist in Veränderung. Und auch, dass es mir jetzt schlecht geht, das wird sich wieder verändern. Und es wird wieder, ja, eine schöne Zeit nach dieser negativen Zeit folgen. Dementsprechend muss ich daran jetzt nicht anhaften. Und deswegen, genau. Ja, so viel dazu. Wie ist es denn, du hast jetzt gesagt, bei dir, du hast dich noch nie schlecht gefühlt. Dementsprechend sind natürlich die Methoden ganz anders. Erzähl mal ein bisschen, bei euch ist der Tagesablauf nicht 11 Stunden am Tag meditieren, sondern es geht meistens um ein Thema. Habe ich das richtig verstanden?
Also noch nie schlecht gefühlt ist vielleicht auch übertrieben, aber ich war zumindest noch nie in mir damit alleine. Also es ist ein Seminar, was ich dort besuche. Jedes Mal geht es 3 Tage und es ist ongoing. Das heißt, ich bin jetzt bei irgendwie 10.12 und es hat bei 10.1 und 10.2 angefangen. Und da geht es dann immer um ein Thema. Ob es jetzt Scham ist oder, ne? Es hat immer ein anderes, immer ein anderes Thema oder Liebe zulassen oder. Ja, es gibt immer verschiedene Themen und dieses ganze Wochenende ist dann dem Thema gewidmet und man merkt so, wo seine eigenen Punkte sind, wo man sich das eben noch nicht traut. Und ja, so ein bisschen geht es auch ums innere Kind, was es damals erlebt hat oder auch manchmal zukunftsgerichtet, was man sich für die Zukunft erträumt, erwünscht und so weiter. Also da wird einfach ganz viel gearbeitet, da fließen natürlich auch Tränen und es ist nicht so, dass alles super ist, aber das sind immer sehr erlösende Sachen. Also es geht einem dort nicht schlecht. Das einzige Mal, dass es mir im Kloster schlecht ging, ist, als ich dort eine Aufstellung gemacht habe. Und ich fand dieses ganze Wochenende einfach furchtbar anstrengend. Es lag gar nicht an meiner eigenen Aufstellung, meiner Familienaufstellung, die ich dort gemacht habe. Die war gar nicht so schlimm. Aber dadurch, dass man selber aufgestellt wurde, musste man auch alle anderen aufstellen. Und das ganze Wochenende war einfach so lang, dass ich danach dachte, jetzt bräuchte ich eine Woche Urlaub. Jetzt geht es mir echt dreckig. Ich bin völlig fertig, weil du gehst ja als Stellvertreter immer diese Rollen und hast auch diesen Druck irgendwie. Also ich jedenfalls, das nicht falsch zu machen, nicht falsch darzustellen, die Familie einer anderen Person, die du gar nicht kennst. Und da war es am Ende so, dass ich dachte, boah, das war mir jetzt zu krass. Das habe ich auch nicht nochmal gemacht. Okay. Also einfach, weil es auch so anstrengend war. Aber die Kurse, die ich sonst besuche, sind einfach sehr heilsam, muss ich sagen. Und es ist aber nicht so, dass man alleine mit diesem Schmerz ist, sondern dass man damit arbeitet und mit anderen sprechen kann. Deswegen finde ich das so krass, deine Erfahrungen von dem Schweigen zu hören.
Voll, ja. Klar, es ist irgendwie eine ganz andere Methodik, an so Themen ranzugehen. Weil in dem einen Fall arbeitet man die ja wirklich durch dann so und eben mit Hilfe und Unterstützung und irgendwie irgendwie mitsprechen und Tools etc. etc. Und bei uns war es wirklich eigentlich die Themen komplett, die dann ja von innen herauskommen. Also das war auch ganz krass, dass irgendwie ich an Tag 3 mit so einer Angst konfrontiert wurde, die aber aus mir natürlich kam, weil von außen kommt ja überhaupt nichts. Die kam irgendwie aus meinem Unterbewussten und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil an Tag 3 ich noch überhaupt gar nicht die Tools dazu hatte und dementsprechend die Themen alle sehr eigen gewählt, weil die Themen kommen zu einem selber, die man da bearbeiten muss, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und auch im Austausch jetzt mit meiner Mama zum Beispiel hatten wir beide das Gefühl, oh, die Themen wurden wirklich bearbeitet, die wir beide auch irgendwie, die gerade für uns auch sehr relevant sind und anstanden. Mhm. Dementsprechend, glaube ich, geht da jeder mit einer komplett individuellen Erfahrung und mit ganz individuell bearbeiteten Themen raus.
Würdest du sagen, es gibt ein Thema, was sich jetzt dort für dich gelöst hat oder was du dort fertig bearbeitet hast, aber schon sehr weit gekommen bist? Mhm.
Also, ich muss sagen, dass ich tatsächlich diese Angst, die da auf mich zukam an Tag 3, ich kann es mal ein bisschen beschreiben, also es war in der Meditation, kam plötzlich diese Angst, die dann eben auch eine Angstattacke bei mir ausgelöst hat. Und jeder, der unseren Podcast schon länger verfolgt, der weiß, ich hatte damals mal damit zu kämpfen, dass ich so Angstattacken hatte. Das ist keine Panikattacke, dementsprechend ist man jetzt nicht am Hyperventilieren oder irgendwie, ne, dass es so von außen sehr sichtlich ist, sondern es ist eine Angst, die einfach ungefähr eine Stunde dann anhält. Also dieses Angst-Panik-Gefühl in der Brust habe ich das vor allem immer. Genau, und dann ist man irgendwie wie im Angstzustand, wie kurz vor einer Präsentation, aber das ist eine Stunde lang. Und das ist schon auch sehr anstrengend. Genau. Und das war aber eine Angst, die hatte ich tatsächlich mit 12, 13, 14. So. Und diese Angst hatte ich so tief in mein Unterbewusstes gepackt, weil sie für mich damals sehr, sehr, sehr relevant war und sehr, sehr bestimmend. Also es war wirklich was, die mich Wochen und Monate lang echt auf Trab gehalten hat. Also es war die Angst, mich in Dinge reinsteigern zu können. Jetzt mache ich mich hier komplett nackt. Also, die Angst, mich in Dinge reinsteigern zu können, ist so weit gekommen und ich konnte mich damals sehr gut in Dinge reinsteigern, dass ich Angst hatte, wenn ich mich in nicht alles Mögliche reinsteigern kann, wieso dann nicht in eine Psychose? Mhm. Und das war damals für mich das Schlimmste ever, dass ich eine Psychose bekommen könnte.
Mit 12, 13, 14? Mhm. Woher wusstest du, was das ist?
So dieses Verrücktwerden. Ich hatte da ja schon so ein paar Leute gesehen, die so einfach verrückt sind, so. Und für mich war das Schlimmste, was mir passieren kann im Leben.
Wahnsinn.
Und da hatte ich so eine panische Angst vor, dass ich verrückt werde oder eine Psychose entwickle, dass ich wirklich verrückt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, mit dieser Angst. So. Ich hatte damals auch schon irgendwie, ne, war ich dann nochmal mit einem Psychologen, nicht lange, gar nicht lange. Also es wurde nie bearbeitet. Es wurde sehr tief, sehr, 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 sehr tief in mein Unterbewusstes reingeschoben. Und kam jetzt einfach wieder raus. Einfach aus dem Nichts. Kam so wirklich wie so ein roter Strahl aus dem Unterbewusstsein. So hat sich das für mich angefühlt. Und dass diese Angst jetzt wieder an der Oberfläche war, finde ich gut. Weil, man muss sagen, ich bin gerade in einem sehr stabilen Umfeld. Also ich habe irgendwie keine große Verantwortung. Ich bin irgendwie sehr sicher. Ich habe ein sicheres Umfeld. Ich habe die tollsten Freunde. Ich habe eine gute Familie. Und das in so einem eigentlich ganz guten Zustand, auch mental, glaube ich, bin ich gerade recht stark. Sowas dann hochkommt, besser als wenn ich gerade eh schon am Rock Bottom liege und dann kommt sowas hoch. Und dass es früher oder später sich nochmal an die Oberfläche begibt, war mir schon auch irgendwie klar. Weil das sind Themen, die einfach noch nicht gelöst sind. Nur weil sie ganz tief in irgendeine Schublade gestopft wurden. Und dass mich das Thema jetzt nicht irgendwann nochmal überrumpeln kann, weil ich dem wieder gewahr bin, das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr, sehr gut. Ansonsten hatte ich mit dem Essensthema auch, ja, da bin ich ja immer noch so ein bisschen auch nicht so 100% happy. Dort lief es super. Da habe ich auch wirklich gedacht, oh, da hat sich was echt getan. So langfristig weiß ich das gerade nicht genau. Aber per se war diese Zeit auch, glaube ich, einfach da, um mir nochmal wirklich aufzuzeigen, oh, das sind die Themen XYZ. Mhm. Und was jetzt uns gegeben wurde, also dort wurde 11 Stunden am Tag meditiert, ist 2 Stunden am Tag regelmäßig weiter in der Praxis zu meditieren.
Und?
Also, wenn du jetzt meine Mama fragst, ich bin so stolz auf sie, sie steht jeden Morgen auf, egal ob am Wochenende, und meditiert von 6 bis 7. So, jeden Morgen. Ich habe es auch geschafft, jeden Tag 1 Stunde zu meditieren, aber nicht so ganz zeitlich regelmäßig. Also dann mal abends, dann mal morgens, mal auch verstückelt.
Ja. Wie gut? 1 Stunde? Wow, Wahnsinn. Toll. Voll.
Weil wenn ich die Stunde zum Dummscrollen habe, dann habe ich auch die Stunde zum Meditieren.
So. Boah, wie gut.
Genau. Und so, ja, so dürfen diese Themen auch nach und nach immer weiter bearbeitet werden, weil, ich kann ja ganz kurz noch mal was zur Technik sagen, die wir da erlernen durften. Also im Endeffekt geht es darum, dass man von Tag zu Tag irgendwie mehr lernt, den Körper zu spüren. Also es ist wirklich Körpersensations fängt man an zu spüren, indem man den Fokus immer verkleinert und wirklich irgendwann anfängt, nur noch die körperliche Wahrnehmung auf der Oberlippe spüren zu können. Und von dort breitet sich das dann auf den gesamten Körper aus. Also die ersten 3 Tage fokussiert man sich immer wieder auf einen kleineren Punkt und dann hat man irgendwie seine Aufmerksamkeit so geschult, dass ich jetzt in der Meditation selbst meinen kleinen Zeh spüren kann und was da so für körperliche Empfindungen passieren. Und was dann sozusagen der ganze Hintergrund ist, und informiert euch da gerne auch nochmal, wie Passana Meditation, das ist ein riesiges Themenfeld, also ich versuche das jetzt so einfach wie möglich zu beschreiben, dass man versucht, in der Meditation jegliche körperliche Empfindung, ob die jetzt positiv oder negativ sind, komplett neutral zu bewerten, weil oftmals ist es, wenn man das jetzt auf die Realität überträgt, uns passiert etwas und die körperliche Emotion, eine körperliche Erfahrung passiert sowieso. Also wir reagieren körperlich auf, dein Kind strahlt dich an oder ich sehe eine Freundin wieder oder auch die Bahn fährt vor meiner Nase weg. Körperlich reagiere ich direkt. Was dann aber oftmals passiert, ist, dass ich dieses Körperliche einmal komplett multipliziere oder dass irgendwie alte Wut, an der ich angehaftet bin, sozusagen noch mit in diese Situation reinkommt. Und oftmals sind dann zum Beispiel diese negativen Sachen, scheinen sich viel, viel schlimmer für uns anzufühlen, als es eigentlich ist. Weil im Endeffekt ist nur die Bahn weggefahren und ich komme 15 Minuten später. Aber ich ärgere mich da so lange drüber und eine Stunde. Der Bahnfahrer hat mich doch gesehen, dass ich gerannt bin und was auch immer. Also, dass man irgendwie in dieser Meditation lernt, an so Themen nicht so anzuhaften und diesen körperlichen Empfindungen eine komplette Neutralität entgegenzubringen. Auch im Positiven.
Wow. Das passt so gut zu einer Meditation, die ich die Woche gemacht habe.
Ja,
Nur mit den Gedanken. Darf ich kurz erzählen?
Ja, natürlich, gerne.
Ich habe es als Gehmeditation gemacht, weil ich ja mit dem Kleinen draußen war und eine Stunde ihn geschoben habe auf seinem Dreirad, weil er gar nicht absteigen wollte und habe dann einfach gedacht, okay, dann nutze ich diese Zeit und mache mir diese Meditation aufs Ohr und das war so toll. Und in dieser Meditation wurde halt immer wieder gesagt, es ist normales Gedankenkommen, aber klassifizier sie direkt, schieb sie praktisch in eine Schublade, weil immer wenn du das machst, dann sind die wie abgehakt. So, okay, ist eingeordnet. Okay. Und dann habe ich mal meine Gedanken wirklich betrachtet, was sind denn die Gedanken, die während der Meditation ständig kommen? Und es sind beim Spaziergang ständig zum Beispiel Sicherheitsgedanken. Ist mein Kind sicher? Ja. Also da kommt ein Auto oder ein LKW oder dabei sind wir auf einem Feldweg, ne? Also da sind trotzdem lauter sicherheitsrelevante Sachen. Hier ist kein Gebüsch Richtung Bach. Mhm. Also diese Sachen kamen immer wieder und das meiste konnte ich wirklich klassifizieren in Sicherheitspunkte, aber auch in Orga-Punkte, die in meinem Kopf abgegangen sind. Und sobald es klassifiziert war, war es wie abgehakt.
Voll toll. Wow. Ja, weil es so objektiv plötzlich ist.
Ja.
Es bringt so eine Objektivität da rein und nicht immer subjektiv, oh mein Gott, das sind jetzt Sorgen und Gedanke nach Gedanke.
Und ich muss schon das planen und. Nein, muss ich nicht. Es ist einfach Planungsgedanke. Cool, fertig und weg ist es.
Ja, es ist genau das. Das ist so toll. Es ist dieses objektiv die Dinge zu betrachten, so wie sie sind und nicht, wie wir sie gerne hätten. Und das, was du gerade gesagt hast, mit die Gedanken sind sowieso da. Genau das wurde uns dort auch nochmal mitgegeben, nämlich dieses Geplappere im Kopf, das ist das gar nicht, was wir irgendwie abstellen müssen, weil oftmals haben wir das Gefühl, oh, in Meditation, wir sollen dann an überhaupt nichts mehr denken.
Genau. Impossible.
Genau. Ja. Und sobald man dann irgendwie in diesem Gedankenstrudel ist, regt man sich dann auch wieder über den Gedankenstrudel auf. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht nur darum, nicht auf jeden Gedanken immer reagieren zu müssen, sondern ihn einfach wieder gehen zu lassen. Und dann sagst du Sicherheit, okay, Planung, okay.
Genau.
Und genau dasselbe machst du eben auch in der Meditation mit deinen körperlichen Erfahrungen. Ah, okay, hier fühlt es sich gerade warm an, okay. Hier ist gerade der Schmerz da, okay. Und
cool,
das ist
oder?
Wirklich, es ist so cool. Und genau das ist dann nämlich übertragen, wenn man das lange genug macht und irgendwie je besser und schneller damit man ist, merkt man auch, ah, okay, Wut steigt auf, alles klar, es ist nur Wut und sie geht auch wieder. Und genau dasselbe mit Trauer, okay, sie ist da, sie geht auch wieder. Und auf der anderen Seite genau dasselbe mit Freude zum Beispiel. Mhm. Weil oftmals ist es ja auch so, dann haben wir so einen super Tag, es ist super toll und dann haften wir daran an. Und dann ist der nächste Tag nicht so super toll, weil vielleicht die Freundin einen nicht besucht hat und man dann wieder Haushalt machen muss. Und dann fällt man plötzlich wieder ein Loch, weil man an diesen positiven Emotionen des Vortages so anhaftet. Aber zu sagen, ich darf alle Emotionen fühlen und die sind da und die sind toll, aber ich muss da jetzt nicht so krankhaft dran festhalten. Und auch die gehen wieder. Und auch dieser positive Moment wird wieder vergehen. Aber das ist nicht schlimm, weil der nächste positive Moment wird wieder kommen. Und alles ist im Wandel. Und das war eben genau das, was da ja diese Technik ausgemacht hat.
Toll. Wow. Ah, super schön. Was ist dein Giveaway, sage ich mal, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm. Würdest du sagen, macht sowas auch? Oder was können sie davon mitnehmen? Was würdest du jetzt für sie praktisch im Rucksack mitgebracht haben?
Ja, also ich muss sagen, 10 Tage, Schweigen, kein Handy. Es ist viel. Mhm. Es ist sehr, sehr, sehr viel. Es ist super viel Commitment und das verstehe ich auch. Und ich habe auch mit einigen Leuten geredet, die gesagt haben, oh, vielleicht irgendwann. Jetzt kann ich mir das aber mental noch nicht so vorstellen. Mhm. Also irgendwie, ja, die sich das noch nicht zutrauen. Ich verstehe das, dass es erstmal total beängstigend ist. Aber nach diesen 10 Tagen muss ich wirklich sagen, kürzer hätte man es auch nicht unterrichten können. Also diese 10 Tage waren tatsächlich notwendig. Und auch wenn die echt hart waren, würde ich sie niemals wieder missen wollen. Und ich werde auf jeden Fall wieder eins machen. Mhm. Und es ist so eine Magie, glaube ich, in dem ersten drin, weil von Tag zu Tag lernst du plötzlich mehr und es ist dann wieder so ein High, den man dann hat und boah, plötzlich fühle ich alles in mir und es ist so aufregend alles und dementsprechend auch das erste Mal ist sowas Magisches, auch wenn es total anstrengend ist. Mhm. Dementsprechend, also ja, ich würde es jedem empfehlen, aber ich verstehe natürlich auch, dass es einfach echt Brocken ist und man es auch echt wollen muss. So.
Bereit sein muss so ein bisschen, ne?
Genau, man muss auf jeden Fall bereit sein. Und ich denke auch jetzt, ich meine auch mit deinen Erfahrungen, die du hast im Kloster, die 3 Tage zum Beispiel, ich glaube, jeder muss da so ein bisschen das für sich entdecken, was für ihn machbar ist und auch in seinen Alltag integrierbar. Also auch wenn ich zum Beispiel Kinder zu Hause sitzen hätte, dann hätte ich mir wahrscheinlich an Tag 3, wo ich mich auf meine Oberlippe konzentriere, mir auch gedacht, sag mal, also ich habe ja 3 Kinder zu Hause sitzen, entweder mache ich jetzt hier einen richtigen Wellnessurlaub, wenn ich mir schon 10 Tage frei nehme, oder ich fahre nach Hause zu meinen Kids. Also, ne, da muss man echt gucken, auch ob das so ins eigene Lebenskonzept gerade reinpasst. Aber es läuft nicht weg. Und einfach das vielleicht im Hinterkopf zu haben, sowas gibt es und sowas kann ich nutzen und sowas gibt es auch in Deutschland und es ist auch alles spendenbasiert. Also, das kostet keine 1200 Euro, sondern man gibt so viel, wie man geben kann. Und es ist alles irgendwie so ein Verein, der auch komplett Non-Profit, also da verdient niemand irgendwas dran. Selbst der Lehrer verdient da kein Geld dran. Also es ist komplett irgendwie spendenbasiert. Einfach zu wissen, sowas könnte es geben. Und vielleicht seid ihr irgendwann an dem Punkt, wo ihr sagt, boah, ich glaube, das ist es. Das könnte ich gebrauchen. Und dafür wollte ich diese Folge machen. Genau, auch wenn es jetzt gerade nicht reinpasst, einfach die Leute so ein bisschen wissen, dass
vielen lieben Dank, dass du deine Erfahrungen so deep mit uns geteilt hast.
Danke dir, danke, dass du mit mir darüber gesprochen hast und auch ein bisschen deine Erfahrungen geteilt hast. Jetzt ist es doch etwas ein Monolog geworden, tatsächlich. Genau, aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche, wenn wir dich wieder fragen, was für ein Thema du uns mitgebracht hast. Bis nächste Woche.
Bis dahin.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.